darüber spricht man doch nicht. Doch, wir schon.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcastes. Ich begrüße euch recht herzlich und wir werden uns heute damit beschäftigen, wie geht es eigentlich pflegenden Angehörigen in Deutschland? Welche Schwierigkeiten, welche Problematiken treten da gegebenenfalls auf? Und wir haben uns einen Gast dazu eingeladen, aber ich begrüße erstmal dich herzlich, liebe Gabi. Willkommen.
Hallo Stefan, ich grüße dich. Schön, dass wir uns wieder zu unserem allwöchentlichen Plausch treffen.
Ja, das freut mich auch sehr und heute mit diesem wirklich bewegenden und spannenden Thema. Und ich glaube, das ist genau ein Thema, was bei uns gut in den Podcast passt, nämlich darüber spricht man nicht. Und pflegende Angehörige, ja, geraten ja auch sehr, sehr stark in den Hintergrund. Und wenn man sich mal die Zahlen anguckt und mal sieht, dass 2021 laut der Pflegestatistik über 4 Millionen pflegebedürftige Menschen zu Hause versorgt werden und 5 von 6 davon oder beziehungsweise über 2,5 Millionen pflegebedürftige eingestufte Bürgerinnen und Bürger, da die Angehörigen die Pflege komplett übernehmen, dann finde ich, ist es einfach ein Thema, worüber man sprechen sollte, wo mal die Zahl ja auch in den letzten 20 Jahren enorm gestiegen ist. Und wenn man sich diese Zahlen auch wieder anguckt und mal in die Zukunft guckt, ich meine, demografischer Wandel ist einfach da, dann muss man einfach sehen, dass es rückgängig wird. Also dass dort auch ein großes Problem auch auf die Pflegeeinrichtungen zukommen wird, weil es immer weniger Angehörige gibt, die ihre, ihre Familienmitglieder, die Menschen, die sie lieben, einfach zu Hause pflegen im Familienumfeld. Ne? Und von daher ist es definitiv ein Thema und wir haben uns einen Gast dazu eingeladen. Genau. Wir haben eingeladen die Frauke. Ich möchte kein Geheimnis draus machen, dass Frauke und ich uns sehr nahe stehen und die Frauke eine liebe Freundin von mir ist. Die Frauke ist vierfache Mama, zweifache Hundemama und vollberufstätig und pflegende Angehörige. Und genau deswegen ist die liebe Frauke heute bei uns. Ich grüße dich.
Ja, und ich grüße euch und danke dafür, dass ich von euch eingeladen wurde und auch mal stellvertretend für viele, viele Millionen pflegende Angehörige aus unserer Sicht was beitragen darf, was hoffentlich zahlreich gehört wird.
Ganz bestimmt, da bin ich mir sehr, sehr sicher und wir danken dir natürlich auch für das Vertrauen und dass du das teilen möchtest und diese Plattform dafür nutzen möchtest, um einfach dem Ganzen auch eine Stimme zu geben, was super, super wichtig ist. Wir würden ganz gerne einsteigen mit einer Frage. Und zwar, liebe Frauke, was wäre denn, wenn über Nacht ein Wunder passieren würde und alle Hindernisse und Herausforderungen, die du als pflegende Angehörige hast, vollständig aufgelöst wären? Woran würdest du das am nächsten Tag merken? Wie würde das deinen Alltag verändern?
Also erstmal, dass als allererstes die Uhr für mich nicht mehr im Vordergrund ist, dieses Getaktete. Pflege ist ja nun auch sehr zeitlich gebunden und dass ich wahrscheinlich mich mal hinsetzen dürfte und mal sagen kann, ich trinke jetzt ein Cappuccino und ich muss mich jetzt hier um gar nichts kümmern, sei es jetzt eben um meinen Sohn, sei es, dass ich arbeiten gehe und eben das Geld verdiene. Ja, ich dürfte mich einfach nur mal hinsetzen, ohne Zeitdruck. Das wäre das, was ich am meisten fühlen würde.
Magst du ein bisschen als Einstieg aus deinem Alltag erzählen? Also so viel, wie du erzählen magst und kannst und wie du dich wohlfühlst, aber dass wir einen Eindruck bekommen, wie so dein Alltag eigentlich aussieht.
Ja, also mein Alltag sieht so aus, dass ich morgens aufstehe. Das ist immer so ein bisschen, ich arbeite im Dreischichtdienst. Ich muss, wenn ich zum Beispiel Frühdienst habe, dann muss ich um 3 Uhr nachts aufstehen. Dann muss entsprechend, es muss ja immer so eine gewisse Pflege stattfinden. Manche Dinge, die Aimo, mein Sohn, eben nicht selber machen kann. Und das muss dann vorgezogen werden. Das ist für ihn dann immer unangenehm, weil ich ihn ja dann praktisch auch wecken muss. Aber er kann dann danach weiterschlafen. Wenn ich andere Dienste habe, kann ich das zu unserer, ich sag mal, normalen Zeit machen. Er selber arbeitet in einer Werkstatt, hat da sehr klar strukturierte Abläufe, was das Zeitliche angeht. Wenn ich Spätdienst habe, oder auch wenn ich Nachtdienst habe, dann bin ich früh genug da, um das dann auch noch zu erledigen. Das heißt, dann kann er eben in seinen Zeiten bleiben und ich auch. Ja, dann kommt hier eben so das, ich sag mal, das Normale. Ich kümmere mich um die Hunde, ich mache den Haushalt, ich gehe arbeiten. Ein großer Teil, ich habe tatsächlich selber ein kleines Büro hier bei mir in dem Haus, welches wir angemietet haben. Und weil das wirklich notwendig ist, weil ich natürlich auch Kräfte habe, Minijobler, die auch im Übrigen ganz regulär ange oder die regulär angemeldet ist bei der Minijobzentrale. Ja, das ist so im Großen und Ganzen. Also ich weiß jetzt nicht, soll ich meinen Tagesablauf, ich glaube, das würde wirklich den Rahmen sprengen, wenn ich das alles im Detail wiedergebe. Aber um vielleicht mal den Menschen mal so einen zeitlichen Rahmen zu geben. Also mein Tag hat immer 18 Stunden, manchmal auch drüber. Super ist es, wenn ich mal so 7,5 oder 7 Stunden zum Beispiel nur mal schlafen kann. Das ist aber schon tatsächlich eher die Ausnahme und kommt nur zustande, wenn ich freie Tage habe oder wie jetzt gerade, wo ich mich relativ entspannt fühle, in 1,5 Wochen Urlaub habe und Überstunden abbummel. Also so eine Kombi ist das gerade. Ansonsten ist das schwierig und auch schwer vorstellbar. Aber es ist immer wieder, das möchte ich auch mal anmerken, es ist immer wieder erstaunlich, was ein Organismus leisten kann, wenn die entsprechende Einstellung und die entsprechende Motivation dahinter steckt. Also das möchte ich auch noch mal sagen. Ich empfinde ich sag jetzt mal meine Rolle als pflegende Angehörige überhaupt nicht als verpflichtend, es macht mir Spaß. Es weckt auch immer wieder meinen Ehrgeiz, andere Wege zu finden, optimalere Wege zu finden. Und da in diesem Zusammenhang bedauere ich das dann manchmal, dass ich mich so ein bisschen eingeschränkt fühle und zurückgenommen fühle, was einfach so die Unterstützung durch die Krankenkassen angeht oder die Pflegekassen. Das würde ich mir mehr wünschen. Das würde mir helfen. Und Aimo natürlich auch. War das so ein bisschen aussagekräftig oder meintest du, wolltest du mehr so einen detaillierten Tages...
Nein,
Okay.
das ist wunderbar. Ich glaube, wir konnten uns einen Eindruck darüber verschaffen. Und bevor wir vielleicht weitergehen, auch auf Unterstützungsangebote, die von außen kommen, würde mich persönlich sehr interessieren, welche Unterstützung hast du denn für deinen Alltag? Also ich meine, du hast wahnsinnig viel zu tun, du bist voll berufsfähig. Aimo benötigt jeden Tag deine Unterstützung, überwiegend, so wie ich es jetzt gerade verstanden habe, tatsächlich morgens und abends, gerade auch was Pflege angeht und so weiter. Du hast Hunde, um die du dich kümmerst. Und du hattest aber auch gerade erwähnt, du hast jemanden über die Minijobzentrale angemeldet, eine Unterstützungskraft. Vielleicht magst du uns da einmal abholen, um so einen Bestand zu haben. Welche Unterstützung hast du für dich gerade in deinem
Also,
Alltag?
ja, also es gibt ja grundsätzlich, ich beziehe Pflegegeld. Das ist eben im Grunde genommen ein Entgelt dafür, dass ich meine die Pflege für meinen Angehörigen übernehme, und auch sicherstelle adäquat. Darüber hinaus bekommt AIMO persönlich ein sogenanntes persönliches Budget, beziehungsweise mittlerweile heißt das Eingliederungshilfe. Das heißt, das ist eine wirklich überschaubare Summe, aber trotzdem ist es schon mal großartig. Das wird hier für mich geleistet vom Landkreis. Das dient dazu, dass AIMO Teilhabe, sogenannte Teilhabe am sozialen Leben gewährleistet wird oder bekommt. Da geht er dann ins Kino, er wird hin und her gefahren von der Kraft, er geht shoppen, er geht zum Friseur. Im Moment ist seine große Leidenschaft das Kochen. Da sind wir gerade bei, das so ein bisschen weiter zu entwickeln. Damit meine ich einfach, ne, dass ich oder wir zusammen, die Tina und ich, Mittel und Wege finden, um für ihn umsetzbar einen guten Weg zu finden, ne, dass er sich selber versorgen kann, irgendwann einmal, wenn ich nicht mehr da bin, im günstigsten Fall. So, das ist erstmal das Pflegegeld, wobei, also persönliches Budget, Pflegegeld. Und dann gibt es noch die sogenannte Verhinderungs- oder Ersatzpflege. Das ist eigentlich gedacht dafür, dass pflegende Angehörige sich auch mal eine Auszeit gönnen können. Das ist aber, ich nehme es ausnahmslos, damit ich die Zeiten, die Tina nicht kann, eben die Minijobler, sage ich mal, was die nicht leisten können oder was ich durch die finanziellen Mittel nicht abdecken kann. Dafür nehme ich dann die Ersatzpflege. Ich versuche das immer so auf das ganze Jahr zu verteilen, dass ich dann hier stundenweise den AIMO unter Betreuung habe, wenn ich arbeiten gehe. Also ich glaube oder ich vermute, das machen relativ viele pflegende Angehörige, dass es eben nicht genommen werden kann für Urlaub oder Entspannung, sondern dass es tatsächlich genommen wird, damit sie ihre Berufstätigkeit weiter durchführen können, um nicht selber noch in soziale Bedürftigkeit zu fallen, aber auch eben andererseits eben die Betreuung, Pflege sichergestellt haben. Ne? Wobei ich bei AIMO mal eben sagen muss, ich übernehme ausschließlich die Pflege. Ich habe nochmal auch auf eigene Kosten, ich habe keine Zuschüsse damals bekommen, nochmal als Pflegefachkraft umgeschult. Eigentlich in meiner ersten Ausbildung bin ich Bürokauffrau, damit ich eben, es ist schon eine intensive Pflege, intensive im Sinne von, ich brauche wirklich viel Wissen, damit ich ihn bei seiner Grund- oder seinen Grunderkrankungen optimal und korrekt auch versorgen kann.
Ich hätte eine Frage, ich muss nur die Rolle rückwärts ein bisschen gehen.
Ja.
Du hast ja jetzt vom Pflegegeld schon Verhinderungspflege und so weiter und so fort. Inwieweit gehen die theoretischen Grundlagen der Gesetzgebung mit der Praxis auseinander? Also welche Schwierigkeiten im Alltag kommen da auf pflegende Angehörige oder auf dich zu? Also das eine steht ja, es steht dir zu, Pflegegeld, Verhinderungspflege, da, 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 da. Und wie klafft Theorie und Praxis hier auseinander?
Es beginnt im Grunde genommen schon damit, wenn Pflegegeld sind fortlaufende Leistungen. Das persönliche Budget, bei mir habe ich einen Zwei-Jahres-Rhythmus. Aber was relativ aufwendig immer ist, ist die Ersatz- oder Verhinderungspflege. Das zum Beispiel ist mit viel Aufwand meinerseits verbunden. Ich muss darlegen, innerhalb welcher Zeit wurde stundenweise Verhinderung durchgeführt. Das nimmt mir wieder viel Zeit, die ich eigentlich lieber in eine adäquate Pflege stecken würde. Und AIMO hat, also was ich zum Beispiel sehr gut gebrauchen könnte, wäre eine unabhängige Beratung, zum Beispiel seitens der Pflegekasse, der Krankenkasse, wie auch immer geartet. Wo es zum Beispiel darum geht, AIMO musste in der Vergangenheit sehr häufig operiert werden. Einige Operationen sind absolut nach hinten losgegangen. Also wir sind sehr, oder er ist sehr zurückgeworfen worden. Da wäre es zum Beispiel schön, wenn ich einfach auch mal mehr Zugang hätte zu unabhängigen Ärzten, die nochmal darüber Hilfestellung geben, Sinn oder Unsinn einer Operation. Die Theorie und Praxis klafft zum Beispiel neben dieser, ich sag mal, im weitesten Fragestellung chirurgisch oder konservative Behandlung. Die Theorie und Praxis klafft sehr weit auseinander, wenn es um adäquate Hilfsmittel geht. Ich habe die Erfahrung gemacht, Hilfsmittel sind im Großen und Ganzen natürlich wichtig. Interessanterweise aber werden Hilfsmittel sehr oft durchgewunken, die aber eigentlich gar nicht zweckdienlich sind, beziehungsweise die wirklich auch schlecht angefertigt werden. Auch da Adressen, wo sind Fachleute? Ne, für Almo ist ja im Rollstuhl. Ich kann jetzt in diesem Fall wirklich nur auf seine Grunderkrankung und auf unsere Bedürfnisse jetzt natürlich verweisen. Da wäre es wichtig, Pragmatismus walten zu lassen. Ne? Wie gesagt, wo sitzen Fachleute für eine gute Rollstuhlversorgung, für eine gute Rückenschalenversorgung? Theorie und Praxis klafft weiterhin auseinander. Die Pflege, beziehungsweise das ist Krankenkasse, wenn es um Physiotherapie geht, wenn es um Ergotherapie geht, wenn es um Therapien geht, die leider von der Kasse nicht übernommen werden, weil sie sagen, der Erfolg sei in Frage gestellt. Ich mache bei AIMU, ich bezahle das alles selber, mache aber wirklich, habe gute Erfolge bei ihnen. Ne? Und das.
Frage dazwischen, wieso wird die Therapie in Frage gestellt?
Das kann ich dir jetzt natürlich im Detail nicht sagen. Also es kommen dann im Grunde genommen Antworten seitens, also ich nenne jetzt konkret ein Beispiel, damit alle auch wissen, wovon ich rede. Also was meiner Erfahrung nach zum Beispiel sehr, sehr wichtig ist, dass neben der reinen Physiotherapie zum Beispiel Haltestützbewegungsapparat ist eine ganz subtile, komplexe Angelegenheit. Und es macht meiner Erfahrung nach überhaupt keinen Sinn, wenn wir zum Beispiel die reine Muskulatur versuchen, entweder in einen Anspannungs- oder Entspannungszustand zu bringen. Es gehört viel mehr dazu. Es gehört die Dehnung dazu. Ganz wichtig, es gehören die Faszien dazu. Und das zum Beispiel ist eine Therapie, die lasse ich immer, da fahre ich nach Wildeshausen zu einem sehr guten Therapeuten, der das immer regelmäßig macht. Wie gesagt, das ist wirklich nicht günstig. Das bezahle ich auch alles selber. Aber auch mit gutem Erfolg. Und das zum Beispiel sind Leistungen, die werden nicht übernommen. Oder es werden zum Teil auch Hilfsmittel nicht übernommen. Katheterbeutel bezahle ich selber für AIMO, weil er hat eine sogenannte suprapubische Fistel. Das heißt, er hat also für die Zuhörer nur mal eben zum Verständnis einfach ein Katheter durch die Bauchdecke. Und AIMO hat leider nur noch eine Niere. Eine musste ihm 2000, die rechte musste 2013 leider entfernt werden. Und am Tag geht er, ich sag mal, normal auf die Toilette, also stöppelt ab seinen Katheter. Nachts machen wir aber jetzt immer einen Katheterbeutel dran, weil er einfach auch mal so ein paar Stunden Ruhe haben soll. Ne? Und es würde jetzt, glaube ich, auch wirklich den Rahmen sprengen, wenn ich die Hintergründe erklären würde. Ne? So. Es ist so, seitens der Kasse, ich kann nur für meine Kasse oder seine Kasse reden, stünden ihm zwei Beutel pro Woche zu. Das bedeutet, er würde sie morgens, stöppelt er den Katheterbeutel ab, man lässt ihn leer laufen, deponiert ihn irgendwo und stöppelt ihn abends wieder an. Da kann sich natürlich jeder lebhaft vorstellen, dass da sehr schnell eine Keimverschleppung stattfinden kann. Und wenn man einfach nur noch eine Niere hat und eine Nierentransplantation aufgrund der Tatsache, dass er dauerkatheterisiert ist, nicht stattfinden kann oder durchgeführt werden könnte, so ist natürlich hier der Fokus darauf, die verbleibende Niere auf jeden Fall zu erhalten. Und das zum Beispiel, ne, da klafft Theorie von Praxis mit der Praxis auseinander. Da würde ich mir wünschen, und das halte ich für einfach auch wirklich reformbedürftig, dass mehr Menschen bei den Kassen und Pflegekassen arbeiten, die einfach Fachkompetenz haben, die wissen, wovon sie reden. Es mag für andere Patienten mag diese zwei Katheterbeutel in Ordnung sein, für einen nicht. So, dann das nächste Beispiel, wo klafft Theorie von Praxis auseinander? Ach so, noch mal eben ganz kurz anmerken mit diesen Katheterbeuteln, das erwähne ich nur in dem Zusammenhang. Es sollte ja eigentlich im Interesse letztendlich der Solidargemeinschaft sein, dass auch künftig teure Operationen wieder oder Eingriffe oder Dialyseverfahren vermieden werden. Ne? Also da um die Gesundheit, ich sag mal, auch ein Stück weit unter dem Deckmantel der Wirtschaftlichkeit gut zu praktizieren, das versuche ich hier zu gewährleisten. Das sehe ich aber eben bei den Kassen nicht. Das sind tatsächlich reine Theoretiker. Er hat jetzt so einen besonderen, nächstes Beispiel, einen besonderen Katheterstöpsel, der ist ganz toll. Das ist eigentlich eher so ein Ventil, das wird immer so umgelegt und dann kann eben der Urin abfließen, wird nicht übernommen von meiner Kasse. Ich habe jetzt zweimal den Antrag gestellt, es ist beide Male abgelehnt worden. Also die bezahle ich jetzt auch noch selber. Und da, wie gesagt, im Ergebnis, um auf deine Frage zurückzukommen, Theorie und Praxis klafft für mein Dafürhalten mittlerweile so weit auseinander. Offensichtlich sitzen in den Kassen Menschen, die sicherlich gute Ökonomen sind, aber schlechte Pflegefachkräfte. Aber das bedarf es auch für mein Dafürhalten, wenn man sich in dieses Geschäft der Pflege im weitesten engagieren möchte und auch wirtschaftlich verträglich engagieren möchte. Als Beispiel, ich habe zum Beispiel noch nie eine Ablehnung bekommen, wenn es um irgendeinen chirurgischen Eingriff ging. Also das Konservative sollten wir hier, also konservativ bezogen auf Behandlung, sollten wir hier mehr in den Fokus rücken. Und wenn wir
So eine
das nicht.
Systemfrage im Endeffekt, ne? Also systemisch, also die Systemfrage, muss erst
Absolut.
operiert werden oder die konservative ist ein Gesundheitspolitikum,
Genau.
prinzipiell gesehen.
Richtig, genau. Ne? Und da klafft Theorie von Praxis auseinander. Die Kassen sehen in erster Linie, nein, es gibt bestimmte laut Hilfspflegemittelkatalog oder laut Therapiekatalog, das wird genehmigt, das wird nicht genehmigt. Es sollte aber vielmehr auch eine Einzelfallentscheidung getroffen werden. Es muss mehr hingeguckt werden.
Mich
War
würde,
das?
wo wir,
Ja,
ja,
Entschuldigung.
wo wir, alles gut, wo wir bei Theorie und Praxis jetzt auch sind, würden mich tatsächlich noch solche Dinge auch interessieren. Ich habe ja nun auch lange in der Betreuung und Pflege von Menschen mit Behinderung gearbeitet und weiß auch, dass Inklusion ja zum Beispiel auch ganz groß geschrieben wird. Wie erlebst du als pflegende Angehörige diesen, ich sag mal jetzt einfach wirklich dieses große Wort Inklusion im Alltag. Wie erlebst du das mit einem?
Als absolute Katastrophe. Also da bin ich jetzt mal sehr barsch und sage, da ist Deutschland ein absolutes Entwicklungsland. AIMO kann oder auch andere Rollstuhlfahrer, ältere Herrschaften mit Rollatoren, die also oder geh-eingeschränkte Herrschaften. Viele Orte sind nicht zu erreichen. Öffentliche Verkehrsmittel mit dem größten Problem, dann sind Fahrstühle kaputt, Inklusion, schließt natürlich auch die Bildung mit ein. Aimu konnte, ich sag mal in Anführungsstrichen, keine normale, keine Regelschule, so ist es besser, keine Regelschule besuchen. Warum? Im nahen oder in einem angemessenen Umkreis gab es keine barrierefreie Schule. Er musste sich ja von Anbeginn auch schon katheterisieren. Also es hätte zum Beispiel eine Behindertentoilette dort sein müssen, von den Stufen und Schwellen und so weiter und so fort, mal ganz, oder von der Barriereunfreiheit mal ganz abgesehen. Also er hat eben, er konnte nicht an der Bildung, oder er konnte sich nicht bilden. Weitere Schulen, die hätten angefahren werden können, das ist nicht genehmigt worden, weil da die Transportkosten das Budget einfach überschritten hätten. Aimo konnte keine Ausbildung machen. Da bin ich aktuell, also ich möchte mal eben einmal, damit auch die Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, Aimo ist gestern 28 geworden. Aktuell sind wir dabei zu gucken, ob er eine Ausbildung als, als Verkäufer machen kann. Das wäre eine zweijährige Ausbildung. Das wäre möglich, aber auch da haben wir jetzt wieder aktuell so ein bisschen das Problem, es gibt keine barrierefreien Berufsschulen. Aimo besucht die Delme-Werkstatt. Da sind wir grundsätzlich sehr zufrieden. Die sind sehr engagiert, gar keine Frage. Aber auch diese Einrichtung kann natürlich nicht zaubern. Und da sind zum Beispiel, ist es überhaupt nicht auch von den Trägern vorgesehen, dass die Menschen Ausbildung machen können. Da geht es eben zum Beispiel um das Ausbildungsentgelt. Das alles sind Dinge, das muss jetzt alles relativ, ich sag mal, zäh fließen. Diese Informationen müssen eingeholt werden. Ist das überhaupt möglich? Also Industriehandelskammer sagt, ja, grundsätzlich ist das selbstverständlich möglich. So, also das ist ja schon mal gut. So, dann geht es aber um die Feinjustierung gewissermaßen, ne? So, Schule, Entgelt. Wie sieht es dann aus? Da muss er ja auch wieder gefahren werden. Würde der Träger seine Zustimmung geben? Oder ne, jeder Mensch mit Handicap hat natürlich auch einen gewissen Betrag, was die Teilhabe, dazu gehört auch Arbeit im Übrigen, angeht, damit dieser Betrag nicht überschritten wird. Ne? Kann unter Umständen jetzt auch diese verkürzte zweijährige Ausbildung nicht stattfinden. Also beantwortet das ein bisschen deine Frage? Inklusion, Katastrophe. Theoretisch, ja, es ist auch, ich sehe den, ich sag mal, den guten Willen, und ich möchte hier auch um Gottes Willen nicht so dastehen, dass ich sage, es ist jetzt hier alles schlecht. Also den Eindruck möchte ich wirklich, wirklich nicht erwecken. Aber es ist so, ja, es ist theoretisch. Wenn man in die Praxis kommt, wenn man etwas bewegen möchte, stößt man auf so viel Widerstände, das ist schwierig, das ermüdet und frustriert auch manchmal.
Ja, und ich kann mir halt auch vorstellen, also ich finde, du hast die Frage wunderbar beantwortet und ich konnte das alles sehr, sehr gut nachvollziehen. Und ich finde, genau das ist ja bei vielen, vielen Themen, also jetzt nicht nur bei dem Thema Pflege und Pflegeangehörige der Fall, sondern bei ganz vielen Themen, dass man das Gefühl hat, ja, die Ansätze sind gut, die gemacht werden, da passiert auch etwas. Aber was dann am Ende in der Praxis ankommt und wie es umgesetzt wird, das ist einfach auch nicht durchdacht. Man hat manchmal das Gefühl bei ganz vielen Dingen, sie sind einfach auch nicht fertig gedacht, also nicht zu Ende gedacht. Und da hapert es dann tatsächlich an der Umsetzung. Und ja, das ist ganz, ganz schwierig. Ähnlich kann ich mir
Darf ich
das,
noch mal in einem
ja.
dazu sagen? Dann ich finde es auch, der Staat macht es sich natürlich auch ganz einfach. Der gibt, ne, der sagt so, das sind unsere Vorgaben. Das haben im Grunde genommen private Einrichtungen, mehr oder weniger privat, umzusetzen. Punkt. Das wollte ich noch eben dazu sagen.
Naja, gut, und wir haben natürlich auch, und das hat der Staat ja auch recht gut gemacht, eigentlich, auch da ist die Umsetzung wieder schwierig. Es gibt ja eine Quote, die jedes Unternehmen ab einer gewissen Mitarbeiterzahl auch erfüllen sollte, bei der Besetzung von Arbeitsplätzen mit Menschen mit Behinderung. So, tun Sie das nicht, müssen Sie eine Abgabe leisten. Und in der Praxis, ich weiß nicht, Gabi, du kennst ja auch einige Unternehmen, erlebe ich, dass eher darauf zurückgegriffen wird, diese Abgabe zu zahlen, anstatt Menschen mit Beeinträchtigung wirklich eine Chance zu geben. Und das ist das eben, was du jetzt auch gerade geschildert hast, weil es so schade ist. Und ich meine, ich kenne Aimu ja jetzt, von daher bin ich natürlich auch ein bisschen vorbefangen, würde ich schon sagen. Aber Aimu bleibt einfach unter dem, was er eigentlich leisten könnte, wenn da einfach viel, viel mehr stattfinden würde im Außen. Und am Ende schadet man ihm am meisten damit. Und das ist so super schade. Gabi, erlebst du das ähnlich in den Unternehmen, dass weniger Menschen mit Beeinträchtigung einen Arbeitsplatz angeboten wird und eher darauf zurückgegriffen wird, diese Abgabe zu zahlen?
Ich glaube, ich bin verwöhnt in der Gegend, in der ich wohne, weil wir haben Ausbildungsstätten für Menschen mit Behinderung. Die können alles lernen, alles. Also in dem Ort, wo ich wohne, haben wir sogar zwei so Unternehmen, die für Menschen mit Behinderungen ausgestattet sind, die begleiten. Ich kenne es auch begleitet zur Schule. Also ich war jetzt gerade so leicht mundoffen. Und die Unternehmen, die ich so kenne, die meisten haben jemanden mit Menschen mit Behinderung, mit Handicaps. Also, ja, habe im Moment, ist mir so durch den Kopf geschossen, es ist ja nicht nur eine Bundesthematik, sondern auch eine Länderthematik.
Absolut, genau. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt. Und das sehen wir ja bei ganz vielen, dass unser Prinzip, so wie hier gemacht, Dinge verwaltet werden und umgesetzt werden, dass es natürlich aus Berlin gesteuert wird, aber dann in die Länder geht und wie die Umsetzung ist, das ist ja auch nochmal ein anderes Thema. Und das ist aber auch ein Thema, was nochmal ein separates Thema wäre, nämlich ist es gerecht? Also ist es gerecht, dass es abhängig davon ist, welche Qualität du von irgendwelchen Dingen bekommst, je nachdem, wo du wohnst. Jetzt möchte Frauke natürlich bestimmt gerne wissen, wo du wohnst, um vielleicht ihren Wohnort. Nein, möchte sie nicht.
Also wie man sie hört, ich bin ja in Bayern, ne?
Ja. Die Bayern
Und
wieder.
die
Die
Bayern
Bayern
wieder,
wieder.
typisch, ne? Und wohnhaft in Straubing. Und ich habe jetzt gleich mal an zwei, drei Unternehmen bei uns gedacht, dachte mir, jo, wer da ein Mensch mit einer Behinderung, mit Handicap, gäbe es da die Möglichkeit?
Also ich glaube, zwei meiner Töchter wohnen auch im Übrigen in Süddeutschland, Baden-Württemberg. Mir ist dieses, ich sag, nenne es jetzt auch mal ein bisschen flapsig, dieses Nord-Süd-Gefälle durchaus bekannt. Hier ist es aber auch, ja, ich wohne eben in der Nähe von Bremen, Niedersachsen. Es ist wirklich schwierig hier. Es ist wirklich schwierig. Also ich habe einfach jetzt mal noch mal ganz kurz, damit du dir das, Gabi, vielleicht auch mal so ein bisschen vorstellen kannst. Ich hatte jetzt einfach mal eine Anfrage an die Krankenkasse bzw. Pflegekasse gerichtet, wenn AIMO in eine stationäre Einrichtung kommen würde. Wir brauchen ja eben intensivpflegerisch betreut. Da habe ich zwei Altenheime genannt bekommen. Also, und ich glaube, zumindest hoffe ich das. Das hat jetzt die Kasse nicht gemacht, um mich ein bisschen zu verkackeiern oder Aimo zu verkackeiern, sondern aus der Not heraus, es gibt hier so etwas nicht. Punkt.
Es gibt aber sehr viele Trägerschaften in ganz Deutschland. Ja, das sind per se geführt unter Pflegeeinrichtungen, aber da gibt es Stationen für junge Pflege, für Menschen unter nochmal 40, 50.
Davon habe ich auch gehört. Wir haben welche in oder eine in Oldenburg, die natürlich wahnsinnig nachgefragt
Angefragt ist.
oder angefragt ist, genau. Und es, also ich möchte ja gerne es auch irgendwo in einem Umkreis haben, wo Aimo dann wiederum mich aber auch problemlos mal besuchen kann und umgedreht. Und da beißt sich die Katze wieder in den Schwanz. Wenn er meinetwegen in Oldenburg oder auch in Bremen wohnen würde, in einer Einrichtung, er käme mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, es ist ein relativ kleiner Ort, in dem ich hier lebe, da käme er gar nicht weiter. Und das, ne, das, also er kann definitiv hier, wo wir leben und wo ich auch gerne weiterleben möchte und Aimo im Übrigen auch, hier ist so etwas im Umkreis von 20 Kilometern nicht möglich und schon gar nicht möglich, also eine eigenständige Wohnform und schon gar nicht möglich, so dass er mich problemlos besuchen kann und ich ihn. Und die Einrichtungen, die wir hier haben, sind natürlich auch bei allem Engagement, aber die haben natürlich auch ihr festes Budget. Und Aimo hat ja, ich fahre ihn ja öfter dann zu Freunden oder Tina fährt ihn zu Freunden und Freundinnen, die in diesen Einrichtungen leben. Ausschließlich besucht Aimo seine Kumpels und Freundinnen dort. Warum? Weil die nicht kommen können.
Ich würde gerne nochmal, du hattest ja jetzt gerade schon das Wohnen, auch das Wohnen in Einrichtungen angesprochen. Und ich weiß ja nun auch, dass sich deine Wohnsituation etwas ändern wird. Und ich würde gerne auf das Thema Wohnen jetzt nochmal eingehen, im Sinne auch wieder von Inklusion. Und ich weiß ja, dass du einen regelrechten Marathon hinter dir hast, was die Suche nach Wohnraum angeht. Und das hat sich nicht so leicht gestaltet. Vielleicht magst du da noch einmal schildern, wie du das empfunden hast, als du dich so auf die Suche begeben hast nach einem neuen Zuhause für euch.
Auch das hat sich sehr schwierig gestaltet. Ne? Es war also erstmal wirklich barrierefreien Wohnraum zu finden. Das scheint von vielen Vermietern oder Eigentümern auch ein sehr dehnbarer Begriff zu sein. Das war schon schwierig, also sprich, wo er wirklich von draußen nach drinnen kommen kann, ohne irgendwelche Hindernisse zu überwinden. Dann bezahlbarer Wohnraum. Aimo ist natürlich in seiner Situation, wenn er jetzt, wenn es uns nicht gelingt, dass er doch noch eine Ausbildung macht und er sein eigenes Entgelt auch verdient. Er ist im Moment grundsicherungsabhängig. Dann ist es natürlich auch eine Frage der Kosten. Also, ich glaube, das darf ich sagen. Hier im Umkreis darf Aimo eine barrierefreie, also eine rollstuhlgerechte Wohnung haben, im Wert von monatlich 384 Euro inklusive kalter Nebenkosten. Das hat sich als das größte Problem herausgestellt. Im Ergebnis haben wir natürlich so einen Wohnraum auch gar nicht gefunden. Ich habe im Umkreis von tatsächlich 30 Kilometern geguckt, nein, 25, und nichts gefunden. Nichts gefunden. Die schlimmste Antwort, das möchte ich an dieser Stelle auch mal eben einmal sagen, war wirklich: Wir suchen händeringend Wohnraum für unsere Flüchtlinge. Sie glauben doch nicht im Ernst, dass wir jetzt noch Raum haben für Rollstuhlfahrer. Und da habe ich auch nur gedacht, jawohl, so schürt man Ausländerfeindlichkeit, also das mal einmal vorweg. Aber so, wieder zurück zum Thema. Das war alles überhaupt nicht zielführend. Im Ergebnis habe ich jetzt eine gute Alternative gefunden, zunächst einmal. Ich bin natürlich, wir wohnen im selben Haus. Ich kann, die Pflege ist absolut sichergestellt. Aber Aimo hat jetzt schon mal ein eigenes Wohnzimmer, er hat ein eigenes Schlafzimmer, er hat ein eigenes kleines Bad und kann eben die Tür zumachen und er muss dann nicht mehr hier über den Gemeinschaftsflur, wenn er ins Bad möchte oder in sein Wohnzimmer. Aber den Großteil der Miete muss tatsächlich ich tragen. Und ich habe das große Glück, ich arbeite im öffentlichen Dienst, ich habe einen ganz tollen Job, möchte ich jetzt auch mal sagen. Ich bin da hohe Berufszufriedenheit. Ich habe also auch sehr oft schon großes Glück in meinem Leben gehabt, das möchte ich auch mal sagen. Aber wenn ich das nicht hätte und wenn ich mir jetzt andere pflegende Menschen vorstelle, die ich sage jetzt mal, auch diesen Luxus nicht haben, ne? Dass sie ihre Angehörigen so unterstützen können. Was machen diese Menschen? Die sind im Grunde genommen angewiesen, dann irgendwann zu sagen, ich kapituliere, ich muss jetzt meinen Angehörigen, egal ob Mama, Papa, Onkel, Tante, Kind, wie auch immer, in eine Einrichtung geben. Und egal, ob, was heißt nein, nicht egal, damit tue ich den pflegenden Angehörigen Unrecht, unbeachtet der Tatsache, ob dort die Pflege angemessen ist oder nicht, sie haben einfach keine andere Wahl. Und da, ne, und nochmal, dass auch das ist einfach nicht zielführend. Primär nicht für die Menschen und für eine angemessene Pflege und natürlich auch für die Verantwortung, die wir für Menschen haben, die Pflege bedürfen. Es ist aber auch nicht zielführend in wirtschaftlicher Hinsicht. Und auch da nochmal meine Forderung, nicht nur für die Kassen, für die Pflegekassen, allgemein in der Politik, wo diese Entscheidungen getroffen werden, wo zum Beispiel Kosten für einen angemessenen Wohnraum erstellt werden. Da müssen Fachleute sitzen. Es bringt uns überhaupt nichts, wenn da irgendwelche Menschen sitzen, die mit Sicherheit bemüht sind, gute Arbeit zu leisten. Aber wenn ich nicht weiß, wie man eine Kuh melkt, dann kriege ich da auch keine Milch raus. Also ich muss Fachkenntnis haben. Und das ist unser großes Problem, das offensichtlich in diesen Gremien, wollte ich gerade sagen, an diesen Stellen Menschen sitzen, die einfach nicht wissen, was ist angemessen, was ist zielführend, was benötigen die Menschen.
Ich möchte, danke für die Ausführung, aber ich muss jetzt mal ganz, ganz einen Break machen und eine ganze Frage direkt an dich persönlich stellen. Du hast jetzt immer erzählt, was du alles tust und dies und jenes und welches. Wie erholst du dich? Wie schaut es mit Urlaub aus? Es ist ja wichtig, auch die Tanks wieder aufzufüllen, die Reserven voll zu halten. Dass die nicht versiegen, also so kurz mal zusammengefasst, was machst du für dich?
Ich war letztes Jahr nach 35 Jahren 3 Tage mit Stefan weg und es waren traumhafte 3 Tage und alleine um diese 3 Tage zu gewährleisten, das war so schwierig mit familiärer Hilfe, mit Freundeshilfe, aber natürlich auch mit professioneller Hilfe, habe ich es dann geschafft. Länger war es tatsächlich nicht möglich. Wie erhole ich mich? Es hört sich jetzt vielleicht ein bisschen doof an, aber ich liebe das Leben, ich liebe mein Kind, ich liebe meine Arbeit, ich liebe meine Hunde und ich liebe natürlich meine Freunde und meinen Stefan und das gibt mir alles Kraft. Erholung in dem Sinne, nein, gibt es wirklich nicht. Ich fahre nicht in Urlaub, ich habe keine Feiertage, ich habe keine Wochenenden, ich habe keine freien Tage. Das gibt es nicht. Und das mache ich jetzt. Also meine anderen Kinder sind bedeutend älter. Ich möchte bitte sagen, ich bin nicht nur, da bin ich ganz stolz, ich bin nicht nur vierfache Mama, ich bin auch schon fünffache Großmutter. Ich habe entzückende Enkel.
Entschuldigung, das wollte ich nicht unterschlagen.
Ja, Stefan, dafür gibt es noch eine Retourkutsche. Nein, alles gut, alles gut. Ja, und so sieht, und ich möchte hier das auch nicht auf mich lenken, sondern ich habe ja auch in diesen Podcast eingewilligt. Ich bin ja kein Einzelfall. Das geht, ich glaube, allen oder fast allen pflegenden Angehörigen so. Und da macht sich einfach niemand eine Vorstellung. Und das wird auch überhaupt nicht mal thematisiert in diesem Land. Ne, was das für eine Leistung ist. Und ich möchte jetzt hier nicht irgendwo immer wieder vom Wirtschaftlichen anfangen, aber es spielt halt eine große Rolle. Und in diesem Zusammenhang, das gehört ja jetzt auch zum Thema, was diese, Stefan, du sagtest, 4 Millionen pflegende Angehörige, war das so?
4 Millionen pflegebedürftige Menschen, die zu Hause versorgt werden. Genau, 2,5 Millionen werden von Angehörigen gepflegt.
Ja, ne? Und ich glaube, ich kann jetzt hier auch mal eine Lanze brechen für diese 2,5 Millionen Pflegenden, die für mein Dafürhalten absolut vergessen werden, obwohl sie im Grunde genommen doppelt Leistung bringen. Zum einen arbeiten sie selber, zahlen in die Kassen ein, in die, ne, führen Sozialleistungen ab. Zum anderen bringen sie aber eine Menge Ersparnis, weil eben die keine stationäre Pflege notwendig ist, sondern eben in Anführungsstrichen nur eine häusliche, die natürlich auch entsprechend geringer vergütet wird. Wobei ich auch das bitte mal sagen möchte, es ist ja schön, dass es so etwas, dass es Pflegegeld gibt, ne? Und das möchte ich jetzt bitte hier auch mal hochhalten. Ich finde es immer ganz fürchterlich, wenn man nur kritisiert und auch nur immer das Schlechte sieht. Nein, nein, es gibt auch einiges Gutes hier, aber ich glaube, die Hürden sind zahlreicher als die reibungslosen Abläufe für pflegende Angehörige. Und ich glaube sehr, ich bin mir sehr sicher, alle pflegenden Angehörigen, die das jetzt hören, stimmen dem zu.
Und wir brauchen pflegende Angehörige. Das kommt ja noch dazu. Also wir haben keine Plätze in Pflegeheimen, wir haben kein Pflegepersonal, wir haben einen absoluten Notstand, was genau den Bereich angeht. Und gäbe es die pflegenden Angehörigen nicht, ich hatte ja vorhin gesagt, dass es diese 4 Millionen Pflegebedürftigen gibt, die zu Hause versorgt werden. Und der überwiegende, mit 2,5 Millionen, der überwiegende Teil ja von Angehörigen und nicht von ambulanten Pflegediensten und so weiter. Gäbe es das nicht, dann hätten wir einen absoluten Notstand. Und das ist ja genau das. Deswegen fand ich die Frage, die Gabi auch gerade gestellt hat, was tust du für dich, was tust du, um dich zu erholen? Weil wir wissen ja auch, dass du letztendlich auch eine gute Selbstfürsorge betreiben solltest. Also jetzt nicht nur du, sondern ich werde jetzt auch mal allgemein alle, die für Menschen da sein müssen, sei es nun aus dem beruflichen Kontext oder eben auch als Angehörige, eine gute Selbstfürsorge leisten sollten, um überhaupt noch weiterhin für die Pflegebedürftigen, für die Angehörigen da sein zu können und nicht als Stütze wegzufallen. Und ich bewundere das sehr, das habe ich dir ja schon ganz, ganz oft gesagt, was du leistest, was du tust und weiß ja auch, wie sehr du den Urlaub letztes Jahr genossen hast. Und genau darum geht es ja. Also du hast ja auch gesagt, es gibt Leistungen und es gibt in der Theorie ja viele Dinge, auf die man auch zurückgreifen kann. Aber eben, und das ist das, worum es eben geht und wo es hapert, ist eben das in der Praxis so gut umzusetzen, dass es auch alles so möglich ist. So, und dann wird gesagt, ja, pflegenden Angehörigen steht ein Urlaub zu, aber wenn es in der Praxis gar nicht möglich ist, den zu organisieren und den überhaupt in Anspruch nehmen zu können, dann ist die Theorie ganz schön, aber da versagt die Praxis. Und deswegen finde ich das ganz gut, dass du das dann nochmal eindrücklich auch an deinem Fall geschildert hast.
Ich möchte noch mal ganz kurz dazu sagen, also ich möchte gleich den Menschen jetzt so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, die sagen, ja, wieso? Das wäre doch irgendwo möglich. Also ich möchte noch mal hier eben einmal sagen, dass bestimmte pflegerische Leistungen, die ich hier erbringe, von den normalen ambulanten Pflegediensten nicht übernommen werden dürfen.
Ja. Wir müssten langsam jetzt zum Schluss kommen. Wir sind fast am Ende unserer Zeit und ich würde dennoch dich vielleicht noch mal bitten, wenn du einmal jetzt so eine Liste schreiben könntest, so und auflisten könntest, was müsste jetzt vielleicht sogar Schritt für Schritt, vielleicht hast du da klare Vorstellungen, Schritt für Schritt passieren müsste. Wie würde diese Liste aussehen und an wen würdest du die Liste adressieren?
Also ich nenne jetzt tatsächlich nur einen Punkt. Es müssten unbedingt pflegende Angehörige eigentlich in jede Partei eingeschleust werden, sage ich mal, oder aufgenommen werden, die maßgeblich ratgebend zur Seite stehen, wenn es um neue Richtlinien geht, wenn es darum, um Beratung geht, was tatsächlich sinn- oder zielgerichtet ist oder sinnbringend ist, was es sowohl oder in Richtung pflegende Angehörige als auch natürlich Pflegebedürftiger. Das ist meine größte Forderung, die ich stelle. Wir müssen endlich mal aufhören, diese Entscheidung treffen zu lassen von Menschen, die von dieser Materie wenig bis gar nichts verstehen. Jetzt bin ich vielleicht ein bisschen unverschämt. Ich möchte niemanden persönlich hier angreifen, aber ich sehe die Ergebnisse und es spricht nicht für Fachwissen. Das ist meine größte Forderung, die ich habe. Und damit meine ich eben, ich sage mal, die gesetzgebende Gewalt, aber eben auch in den Krankenkassen, in den Pflegekassen. Weg davon, diese Plätze mit Bürokaufleuten zu besetzen. Da müssen ganz klar praktisch erfahrene Fachleute hin, die differenzieren können zwischen Sinnhaftigkeit und absoluter Unsinnhaftigkeit.
Ja, vielen, vielen Dank für diese Forderung. Vielleicht sollten wir eine Petition starten.
Das
Wir
wäre
gucken
schön.
mal. Das könnte daraus entstehen. Meine liebe Frauke, ich danke dir sehr, dass du mit uns dieses Gespräch geführt hast. Ich glaube, es hat vielen nochmal eine andere Perspektive auf pflegende Angehörige werfen lassen dürfen. Also ganz, ganz lieben Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und bevor ich vielleicht, nee, doch, Frauke darf heute mal das Schlusswort sprechen,
Darf ich
wenn sie
noch kurz was
möchte.
einschieben?
Na unbedingt, ich wollte dich ja auch dazwischen noch nehmen. Ja, bitte.
Von pflegender Angehörige zu pflegender Angehörige, danke für diese Ausführungen. Ich habe mich ganz bewusst im Hintergrund gehalten. Ja, einiges Wahres dran. Lieber Stefan, danke, dass du die Frauke eingeladen hast. Ich ziehe mich jetzt zurück. Wie hast du gesagt, Frauke hat das letzte Wort.
Genau, ich würde das letzte Wort an Frauke übergeben. Ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Frauke, deine Bühne.
Ja, jetzt stehe ich hier ein bisschen auf dem Schlauch, damit habe ich nicht gerechnet. Ich hoffe ganz einfach, das ist jetzt so mein Schlussplädoyer. Ich hoffe, ich habe für alle pflegenden Angehörigen gesprochen, aktuell, aber auch für die künftigen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn vielleicht auch bei den Zuhörenden jetzt so die ein oder der andere dabei ist, der vielleicht auch wirklich etwas bewegen kann und meine Forderung auch aufnehmen kann, weiterträgt, so dass wir hoffentlich in absehbarer Zeit genau diesen Zustand haben, dass uns mal das Wort mehr gegeben wird. Das wünsche ich mir. Und nochmal einmal, ich habe hier nicht für mich gesprochen, sondern ich für alle. Und dafür danke ich dir, Stefan, dafür danke ich dir, Gabi, sehr, dass ihr diesen Podcast nutzt, um genau auf diese Dinge, also ich finde tatsächlich, ohne dass ich mich hier erheben möchte, aber ich glaube, gerade dieses Thema ist genau dieses, darüber spricht man nicht. Also ich habe noch nie einen Podcast selber gehört oder selten auch mal im Fernsehen oder im Radio es wirklich mal intensiv gehört, dass pflegende Angehörige mal zu Wort kommen durften. Entschuldigung. Und dafür danke ich euch wirklich für alle anderen aus tiefstem Herzen. Vielen lieben Dank.
Ganz,
Sehr
ganz lieben
gerne.
Dank. Tschüss.
Tschüss. Tschüss, Gabi.
Tschüss, Frauke. Tschüss, Stefan.
Macht's gut.